Tschüsschen.
Das ist quasi so ein Kontershot.
Was hattest du?
Auch Radler.
Dasselbe? Hat immer so eine Spur WC-Reiniger. Wirklich einmal so ein bisschen.
Ja, aber der ist auch so.
Der reinigt doch von innen, merkt man.
Ja, den könnte ich mir auch gut vorstellen, wenn du so. Manchmal hast du ja so von Mischen oder sowas, dass es irgendwann so klebrig wird im Mund. So einen davon dazwischen und dann gehen nochmal drei.
Ah, du meinst so, ja, also so ein Entkalker für den Mund.
Genau, ja.
Quasi, ja. Herzlich willkommen zurück zu Taktik und Suff. Wir melden uns wieder, mit einem ähnlichen Ergebnis gegen einen ähnlich guten Gegner. Wir hatten ja den schönen Hinweis
bekommen. Oder einem ähnlich schlechten Schiri, einfach.
Wir hatten einen wunderschönen Hinweis bekommen, demnach wir sollten einfach nur die Wörter der letzten Folge austauschen.
Ja.
Ja, und die Folge nochmal hochladen. Könnten wir natürlich machen, ne? Könnten wir, aber so.
Aber wir sind ja nicht so arbeitsfaul.
Wir setzen uns hier hin, natürlich, auch natürlich ein bisschen verzögert, ne? War ein langes Wochenende, kann man nicht sagen. Aber was, wenn man so früh spielt, ne?
Ja.
Ne?
Also wir sitzen ja eigentlich früher da als das letzte Mal.
Ja.
Und der Abstand zum Spiel ist fast der gleiche.
Aber weißt du, wie selten wir Freitagabend gespielt haben? Hast du die Statistik gesehen?
Nee, aber ich find's ganz gut.
Wir haben in den letzten, weißt du, was das letzte Freitagabendspiel war, was wir davor verloren haben?
Verloren, weiß nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass dieses Fürth-Spiel damals ein Freitagabendspiel war, wo wir 1-1 gespielt haben.
Ja, das weiß ich nicht mehr. Wir hatten, RBB hatte das, glaube ich, wir hatten 4 von 5 Spielen hatten wir gewonnen, der letzten. Also 4 der letzten 5 Spiele hatten wir gewonnen. Das fünftletzte war aber das Derby, was wir 3-1 verloren hatten. Das ist schon urlang, also das ist, glaube ich... Das
Derby, was wir 3-1 verloren
haben? Ach so, ja. Ja, das war, ist urstlange her.
Das ist also, krass, stimmt.
Also in dem Fall tatsächlich auch wirklich Urs lange her.
Das war doch diese schöne Andrich-Szene.
War das die Andrich? Ja, ja, doch, ja, doch. Ne?
Hier stimmt. War jetzt nur in Führung.
Stimmt, das war auch Corona, ne?
Ja.
Ja.
Ah, die war ja sogar gegen Toussaint, ne?
Die war gegen Toussaint, ja. Stimmt. Ja, ja, krass. Naja, gut. Also, sag ich mal, warum nicht? Ne?
Da hat sich das auch gedacht, ich möchte lieber auf der anderen Seite
von Schwerin. Ich möchte lieber treten, statt getreten werden. Ja. Ach, naja, deshalb, was für wilde Zeiten. Ne? Ja. Da wusste Andrich auch noch nicht, dass er erst ganz unzufrieden sein wird mit Leverkusen und dann aber doch Meister wird. Ach, alte Zeiten. Ja, war auf jeden Fall, haben wir überselten freitags gespielt. Erklärt sich relativ schnell über die ganzen unzähligen Europa League und was weiß ich nicht Teilnahmen, die wir ja immer schon dazwischen hatten.
Ja, genau.
Aber ja, demnach hatten wir eigentlich eine ganz gute Quote. Wie war denn dein Gefühl? Nicht gut, ne? Nee, komm, sind wir ehrlich. Nee.
Also,
nee.
Ey, sag mal so, war optimistisch bin ich mit einem 2-2 gegangen.
Ja.
Also, natürlich, offiziell ist Tippen immer 2-1, weil wir spielen ja nicht unentschieden.
Ja.
So.
Ja, ich glaube, ich habe sogar 2-2 auch gesagt in der letzten Folge. Ne?
Ja, weil, also, es war halt einfach so irgendwie das Gefühl, du musst halt Tore schießen, um was mitzunehmen.
Ja, ja.
Also die Hoffnung auf eine Null hinten war ziemlich gering bei mir.
Mhm. Ja, das beschreibt das Spiel eigentlich perfekt. Gut, bis nächste Woche. Nee, aber stimmt, es war einfach wirklich so auch ähnlich wieder zu Dortmund. Ist schon ein guter Gegner, ne? Wusste man jetzt vorher, dass die da, wo auch 2-3 Leute haben, die sehr gut kicken können.
Ja, wobei ich aber auch trotzdem sage, also das haben ja dann auch Gosens auf jeden Fall und ich glaube auch Khedira gesagt im Interview nach dem Spiel, warum man verloren hat und dann war so, naja, weil wir vorne die Dinger nicht machen, ist mir dann aber auch trotzdem in der Art und Weise, wie die Gegentore fallen, zu einfach. Also dann sich als Defensivspieler hinzustellen und sagen, wir verlieren nur, weil wir vorne die Chancen nicht nutzen. Also klar, gehört es mit dazu, aber es ist schon auch der Fall, dass zum Beispiel Ranier eben vor dem 1-0 da den nicht richtig in den Zweikampf kommt und der komplette Raum vor der Abwehr offen ist. Also das ist schon auch in der Defensivstruktur jetzt nicht so gewesen, dass man gesagt hätte, wir waren fehlerfrei, die waren einfach nur so gut und unsere Jungs machen vorne die Dinger nicht rein.
Mhm. Ja, es hatte irgendwie so... Also man kann irgendwie alles zu diesen Gegentoren sagen, weil ich finde, dass sie genauso schlecht verteidigt sind, wie sie auch durch individuelle Qualität geschossen werden. Ja. Weil sie sind trotzdem beide am Ende überragend abgeschlossen. Und ich glaube, die machst du so schnell nicht.
Es ist ja auch immer besonders schön, wenn du schon so ein ärgerliches Gegentor wie das 2-0 bekommst und dann auch noch oben eingeblendet wird, oh, und wie unwahrscheinlich, nur 5% Torwahrscheinlichkeit, was ein krasser Abschluss. Und dann denkst du so, ja, fickt euch alle, ich habe keinen Bock, das zu hören.
ja, es war dann schon, also um das Resultat so ein bisschen vorzugreifen, wir haben ja 2-0 verloren und man muss dann auch irgendwie sagen, ja, war schon zurecht. Also man hat dann auch irgendwo zu Recht verloren. Also nicht mal in dem Sinne, dass man das Spiel unbedingt verlieren muss, das meine ich gar nicht, sondern weil man einfach halt die Qualität, mit denen die halt die zwei Dinger gemacht haben, selber nicht hatte.
Ja.
Also das ist einfach die entscheidende Qualität gewesen, die halt dafür gesorgt hat, dass das eine Team gewonnen hat und wir nicht. Ja. Deswegen ist es schon in Ordnung. Aber es sind halt auch immer noch nicht die Spiele, die wir holen müssen. Es ist immer ein bisschen schade, wenn man beide verliert.
Ja, auch, genau, aber das ist ja...
Weil der Puffer wird geringer, ne?
Ja.
Ja, also gut, die anderen geben sich Mühe,
das nicht, aber...
Das ist ja auch das Geile, wenn die drei gar nicht mehr punkten. Also gut, Köln hat einen Unentschieden gespielt, aber es war auch ein Derby so. Damit war eigentlich felsenfest zu rechnen.
Als ich habe am Freitag gesagt, also wenn eins davon gegen Köln ist, reichen zwei Siege bis zum Klassenerhalt. Also mehr als 14 Punkte holt Köln nicht mehr. Oder mehr als 13.
Hm. Ja, ich möchte hier nicht in irgendeine schlimme Richtung jinxen. Wir haben zum Glück ja durch diesen kleinen Lauf, den wir zwischendurch hatten, haben wir uns ja wirklich in eine komfortablere Situation gespielt. Deswegen konnte man jetzt auch ein bisschen durchatmen. Heißt aber natürlich jetzt auch nicht, dass wir jetzt jede Woche verlieren können und dann gucken können, was sind es gerade aktuell? 7 Punkte?
7 auf dem
Relegationsplatz. Ja, stimmt, weil wegen dem Unentschieden.
Ja, es ist halt, aber es ist auch ganz interessant, wenn man es sich so anhört, dass irgendwie, keine Ahnung, Volland spricht nach dem Dortmund-Spiel davon, wenn wir die Energie und Leidenschaft jedes Mal auf den Platz bringen, dann werden wir die Klasse halten.
Hm.
Und irgendwo habe ich irgendwas von Hollerbach gelesen, der gesagt hat, wir greifen noch im oberen Mittelfeld an. So, also ich glaube, dass da jetzt durch diesen Lauf auch wieder das so innerhalb der, also so innerhalb zu unterschiedlichen Ansätzen führen kann, weißt du? Also hast du dadurch dieses komplette, wir müssen jetzt alle zusammen einen Klassenerhalt schaffen, sich gerade wieder ein bisschen gelegt hat und da vielleicht wieder...
Ja, ich würde bei dieser ganzen Betrachtung tatsächlich ja auch voll mitgehen, wenn ich nicht gesehen hätte, wie uns Bochum wirklich deklassiert hat. Weißt du? Und das ist halt so ein bisschen das, also tatsächlich ist, glaube ich, am meisten in meinem Kopf noch dieses Bochum-Spiel. Weil es mir einfach so deutlich gezeigt hat, wie, wenn man nicht da ist, einfach gar keine Existenzberechtigung für diese Liga irgendwie hat.
Ja.
Also null. So, sobald du irgendwie ansatzweise so dieses so phrasenmäßig, aber wirklich nicht an deine 100% kommst, wirst du einfach von allen demontiert.
Ja.
So, und Darmstadt hat jetzt auch...
Außer es ist Darmstadt.
Ja, genau, da wollte ich aber auch gerade sagen, die haben zum Beispiel ja auch viel Pech gehabt mit guten Spielen, so, also so die Entscheidung gegen Bremen und so weiter, lass das mal alles irgendwie nochmal kommen, dann hast du da auch irgendwie Bock. Ich finde, man sieht auch immer schön in der zweiten Liga, wie Leute so einen Lauf bekommen können, also im Guten wie im Schlechten und... Also auch viele im Schlechten, muss man sagen. Und das, aber ja, also keine Ahnung, wir werden so ein bisschen sehen, wohin wir da jetzt kommen. Also nächste Woche ist auf jeden Fall deutlich wichtiger als jetzt, das Spiel gewesen.
Ja.
Also so darauf kann man sich auf jeden Fall schon mal einigen. Und dann musst du natürlich sagen, wir müssen jetzt nicht auch über, also wir müssen nicht über die Mannschaft meckern. Ne? Ja. Wenn Team Sufter auch gar kein Glückstrikot anhatte. Sorry, Coach, meiner. Ja.
Woran hat es gelegen?
Ja, also tatsächlich am feministischen Kampftag. Also ich dachte mir, das ist vielleicht irgendwie eine komische Nummer, mit einem Trikot auf eine Demo zu gehen.
Ja, sehe
ich. Und dann war natürlich auch schlechte Vorbereitung meinerseits. Und dann kam eins zum anderen und dann ja, waren eben diese 100% nicht da. Muss man ganz klar sagen. Deswegen geht das wohl auf meine Kappe.
Ja. Ja, ist schwierig.
Ist schwierig. Ja, eigentlich muss ich sagen...
Wie lebt sich damit?
Mit der Schuld jetzt?
Ja.
Ja, geht eigentlich. Also, es sind ja, wie gesagt, sind die Spiele, die wir nicht gewinnen müssen. Ja. Ne? Deswegen ziehe ich mir da einfach ganz gepflegt ein schönes neues Glückstrikot an gegen Bremen. Ne? Mhm. Und dann holen wir da ganz entspannt auch drei Punkte.
Die 10 Cent für die Waschkosten vom Glückstrikot kannst du gleich an der Tür abgeben, ne?
Ja, natürlich, natürlich. Habe ich auch schon, da habe ich jetzt einen Fonds eingerichtet. Ja. Das wird einfach auch an alle machen, ne? die jetzt waschen mussten.
Nee, ich dachte, dass alle, die es nicht machen, an uns spenden.
Ach, so viel besser, genau, ja klar. Nee, ich dachte jetzt vielleicht, dass du einem Umweltaspekt, aber was soll die? Nö, so Öko muss man gar nicht sein. Nee, stimmt, macht uns reich. Genau, hier verweisen wir auch wieder gerne. Deswegen, nein, nee, klar, stimmt, ja, so rum. Ja, wir verlieren und werden reich. Und wollen wir in das Spiel eigentlich reinstarten? Wir haben beide gesagt, wir hatten Hoffnung, aber keine realistische.
Ja.
Was ist denn das Erste, was du so zu dem Spiel irgendwie mitnehmen kannst? Was kannst du denn sagen zur Startaufstellung zum Beispiel?
Dass anscheinend doch öffentliche Interviews dich in die Startelf bringen können.
Random, oder?
Ja, nicht gedacht. Hat mich aber gefreut, dass Vertessen in der Startelf gestanden hat. Ansonsten war es eigentlich ohne große Überraschung. Gosens ist nach der Gelbsperre zurückgerückt. Volland war auch schon gegen Dortmund mit dabei, ne? Ja. Mhm. Ja, der war gegen Heidenheim war gesperrt. Mhm. Ja, und ansonsten eigentlich alles wie gewohnt. Und geht dann ja auch gleich erstmal ganz gut los mit einem langen Ball von Volland, der, also so ein, keine Ahnung, so ein Beispiel hier auf der Playstation. Ja. Wenn ich sehe, dass mein Flügelspieler da außen losläuft und ich chip den einfach mal random hinter die Kette.
Mhm.
Ja, meine erste Reaktion, als ich den Ball habe losfliegen lassen, war so eine unkreative Scheiße, dass sich dann Vertessen da durchschiebt, habe ich nicht kommen sehen.
Nee, war auch überragend gemacht. Also ja. Der führt ja irgendwie 3 Zweikämpfe, also ja. Ein Dreikampf dann, ja. Ja, so heißt es dann, ja. Und gewinnt ja irgendwie auch alle. Also ich war auch völlig überrascht, dass aus der Situation überhaupt was entstanden ist. Also ja. Das war so eigentlich so ein langer Ball, wo man kurz irgendwie wegguckt und sagt, naja gut, ganz entspannt neu aufbauen. Also quasi zum Gegner zustellen irgendwie. Aber ja, Vertessen hatte dann Bock, da seinen Startelfplatz zu unterstreichen. Ja, und dann plötzlich nicht mehr. Irgendwie, ich glaube, er war einfach selber überrascht, oder? Ich kann es mir nicht anders erklären, weil er schießt ihn ja weiter vom Tor weg, als er zum Tor steht.
Ja.
Das gehört zur Wahrheit auch
dazu. Können wir mal kurz dazu sagen, dass ich dir vielleicht direkt geschrieben habe und gleich wieder auswechselt?
Ja, da kann man, ich glaube, er war einfach selber so krass überrascht davon, dass du dann halt wirklich dieses, also das, was andere irgendwie Torriecher-mäßig haben, das aber eher so im Spektrum Sicherung durchbrennen,
ja.
Irgendwie den Abschluss suchen und das dann halt wirklich
einfach ein bisschen kläglicher. Wahrscheinlich war der Gedanke einfach so, ja, wenn das schon funktioniert hat, dann muss der Abschluss
ja
halt
egal
wie das drin sein. Es ist so wie, keine Ahnung, wie wenn du irgendwie als E-Jugendspieler mal irgendwie einen Rainbow-Flick auspackst im Training und dann sagst, na, jetzt muss ich aber aus Prinzip abschließen.
Ja.
Jetzt kann ich nicht
querspielen. Es ist wirklich der perfekte Vergleich, weil auch da gilt, wenn man auf dem Platz steht und es haben schon 3 von 3 Sachen funktioniert, nicht die vierte machen. Ja. Es funktioniert nie. Es funktioniert nie. Irgendwie abdrehen und die einfache Entscheidung, weil es
klappt nicht. Und an der Stelle alle Grüße gehen raus an alle Glücksspieler.
Ja, ja auch da. Also ja, voll.
Du hast keinen Lauf.
Ja.
Du hast keinen Lauf. Das ist alles weg.
Ja, das ist, ja. Naja. Vertessen und die Kombi-Wette mit dem Gegner. Ja, nur dass er den halt nicht macht.
Boah, das könnte fast ein Harry Potter-Titel sein.
Ja.
Ja, also man muss dazu sagen, was die Situation halt so ärgerlich macht, ist, dass er eigentlich wirklich noch die Zeit hat, ihn sich nochmal fast runterzunehmen, richtig.
Mhm.
Oder eben auch, wenn er es ganz abgezockt macht, sogar nochmal quer zu schieben auf Andrasch. Was ein bisschen ironisch ist, weil wir dann ein paar Minuten später die Situation umgekehrt haben.
Mhm.
Ja, und dadurch ist es halt einfach super ärgerlich, dass der Ball halt einfach nicht drin ist.
Mhm.
Und auch hier wieder, wie bei Toussaint letzte Woche, eben auch nicht mal aufs Tor.
Ja, ist zum Beispiel auch die nächste Parallele zum Dortmund-Spiel. Beides Teams gewesen, die spielerisch überlegen waren. Aber zum Beispiel wobei sehr, sehr krasse Fehler im Aufbauspiel halt.
Wobei ich es bei Stuttgart noch extremer fand, die Spiele.
Ja, fand ich auch. Ja. Also einfach in diesen einzelnen Momenten.
Ja, vor allem erinnerte mich jetzt Stuttgart so von der Spielweise und auch von der Dynamik, die sie im Spiel haben, sehr an so Leipzig vor 2-3 Jahren, wo du so das Gefühl hattest, Alter, sind ja einfach alle schneller, alle größer, alle stärker, alle wendiger und bei allen klebt der Ball am Fuß.
Ja. Ja, einfach so unfair.
Genau, ja.
Ja. Das war so ein bisschen, ja, voll, also komplett das, als wir so die ersten 2 Jahre Bundesliga hatten und du hattest einfach so 4, 5 Gegner, wo du gesagt hast, so, hey, ich spiele einfach so einen ganz anderen Sport.
Ja.
Also das ist ja völlig unfair.
Ja.
Naja, aber es war wirklich, ich habe es genauso gesehen, hatten aber auch ihre Schwierigkeiten hinten im Aufbau. Ich muss jetzt aber auch allerdings, also nur so ein Gedankengang, ne? Es war jetzt das zweite Spiel, wo wir uns auch Chancen darüber erspielt haben, vorne draufzuschieben und die Fehler zu nutzen. Mhm. Alles so weit so fein. Es ist aber auch das zweite Spiel, wo wir kein Tor daraus schießen.
Ja, aber ich fand es aber in diesem Spiel besser, weil ich fand, dass wir zumindest zu Abschlüssen gekommen sind. Gegen Dortmund sind wir sehr, relativ häufig nach den Ballgewinnen dann nicht mal an Abschlüsse gekommen.
Ja. Also die Situation, über die wir gerade reden, war die, wo Andras stehen da so...
Genau, wo Gosens den quasi diesen hohen Ball da mit einem...
Runterpflückt, so.
Ja,
keine Ahnung.
Wie der sich dabei nicht alles weggerissen haben
kann. Junge, Gosens hat einfach... Gosens fängt ab 2 Meter Ballhöhe an zu spielen.
Ja, ne? Er hat gedacht, 2 Meter Höhe oder spitzer Winkel?
Ja.
Meine Bereiche,
einfach so. Gosens generell nur hoch anspielen oder spitz.
Gut, dass du es da nicht mit dem Kopf hin wollte.
Robert? Robert!
Ja. Jedenfalls gibt Gosens den Ball dann auch zu Andrasch in die Mitte, der den so auf, so halb hoch annehmen muss, kurz prallen lässt und sich dabei irgendwie umpositionieren muss, dass er den Ball Richtung Tor bringen kann und dann quasi aus dem Stand den Volley abschließt. Ist halt eine grandiose Parade auf der einen Seite, muss man sagen. Und auf der anderen Seite auch da wieder, hätte die Möglichkeit, eigentlich die Zeit gegeben, den nochmal runterzunehmen. Es hätte die Möglichkeit gegeben, den nochmal auf Vertessen querzulegen. Es fehlt dann so ein bisschen die Ruhe noch vorm Tor, finde ich.
Ja, einfach so diese... Ja, so
also entweder die Ruhe vor dem Tor oder jeder will es zu sehr selber machen. Vielleicht. Also, weißt du, vielleicht, wenn wir es jetzt positiv auslegen, wäre es ja auch so, dass die sind alle so gierig, Tore zu schießen.
Ja, machen sie ja nicht! Also...
Naja, nee, aber...
Ja, ich weiß, was du meinst. Du hast recht.
Ich meine, man muss es ja nicht als... muss es ja nicht negativ auslegen, sondern...
Ja, voll. Ja, also ganz ehrlich, wenn du... Ich glaube... In 9 von 10 Situationen schießt du da auch.
Ja.
Also ich glaube, es ist auch direkt. Und Andras schießt ja auch sehr geil. Also ist einfach wirklich überragend pariert. So, wir haben einen ganz guten Torwart da geholt. Aber ja, wenn man sich natürlich da von außen anguckt, dann sagt man, okay, wenn du drüber legst, dann ist er safe. So, ja. Dann ist er irgendwie safe drin. Du hast schon recht, man kann es natürlich auch alles ein bisschen positiver sehen, so ein bisschen der Zug zum Tor. Ich glaube, ja, der gute Launezug zum Tor,
ja.
Der ist ja natürlich auch bei anderen Gegnern, glaube ich, wo du nochmal in 3, 4 Situationen mehr reinkommst und dann vielleicht auch 2 Dinger daraus nochmal machst, dann ja ist ja das Entscheidende, was uns vorher ja überhaupt... Also wir reden ja über eine Saison, in der wir teilweise wochenlang überhaupt gar keine Chancen hatten.
Ja, und kein Tor geschossen haben.
Ja, genau. Deswegen, also demnach ist das schon in Ordnung, wenn man jetzt 2-mal gegen sehr, sehr gute Gegner... unglücklich kein Tor schießt und 2 unglücklich bekommt, so okay. Ja. Kann man jetzt erstmal einfach mitnehmen.
Ja.
So ist okay.
Genau. Dann kommt das Gegentor, ne?
Ja.
Ja. Wie gesagt, der Ball kommt in die Mitte, also kommt von der linken Seite in die Mitte. Rani kommt bei dem Pass in die Mitte überhaupt nicht in den Zweikampf rein, wird mit einer Bewegung stehen gelassen vom Stuttgarter. Ich weiß nicht, wer es war. Und dann, wenn einer mit Ball auf die Kette zuläuft, die auch relativ statisch steht. Ne?
Mhm.
Also
ja, einfach super flach.
Keiner, der sich irgendwie ein bisschen nach hinten fallen lässt, um irgendwie Raum aufzunehmen oder so.
Karasor war das übrigens. Wagnumann auf ja. Karasor, ja.
Würde mich mal interessieren, bist du der Meinung, auch eine Manndeckung von Duki gegen Guirassy über das Spiel gesehen erkannt zu haben?
Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich nicht viel gesehen habe, also nicht viel darauf geachtet habe.
Ja, weil ich meine, es in vielen Situationen gesehen zu haben, dass Duki sich komplett an Guirassy ranorientiert. Ja, aber das wird dann halt in dem Moment schwierig, wenn die ganze Kette flach steht und der Raum in die Tiefe offen ist. Und
ja,
du nicht
voll.
Hinterherkommst.
Ja,
also,
voll.
Also Manndeckung ist ja gut, wenn wir tief stehen und kein Raum da ist, den er belaufen kann. Aber mit einem langsameren Spieler eine Manndeckung zu spielen gegen einen Weltklasse-Stürmer.
Ja, es sind genau die Sachen, die zusammenkommen. Also erstmal ist es... Ist der Pass in die Mitte überragend dann auch mitgenommen. Also Karasor braucht 2 Ballkontakte, nimmt den Ball mit und spielt ihn direkt auf Guirassy. So, über die Qualitäten von Guirassy müssen wir auch nicht mehr reden. Der Ball ist überragend geschossen. Ja. Also macht ja auch kein Zweiter. So von dort einfach mal so über einen Torhüter quasi gehoben. Innenpfosten rein, langes Eck ist dann schon einfach... Also das ist asozial gut aus der Drehung. Also wirklich perfekt.
Ja,
also wenn Renault nicht springt, ist er perfekt.
Ja.
Punkt.
So. Wisse, das ist ja ein Regelbrecher. Wir haben auch gesagt, wenn Renault nicht springt, ist er nicht drin.
Ja, stimmt, ja, ja.
Aber eigentlich hat es gar nicht gezählt.
Ja, eigentlich hat es nicht gezählt, ja. Das stimmt. Ja, aber es ist halt, ich glaube, das sieht deswegen ein bisschen so doof aus, weil das so ein Klischee-Schnittstellenpass ist. Das ist so ein ganz klischeehafter Angriff. Wieso, kennst du diese Videos in der Fahrschule, wo so typische Situationen im Straßenverkehr, sowas im Fußball wäre dieser Angriff.
Ja, naja, und das Ding ist halt einfach, also dass wirklich Guirassy startet in die Tiefe und alle unsere Verteidiger gucken noch zum Ball für einen Karasor.
Mhm. Ja,
also ist er einmal komplett aus den Augen verloren.
Die sind ja auch in 2 unterschiedlichen Zeitzonen. Also wenn man sich das anguckt, dann bewegt sich ja Guirassy ganz normal weiter, aber unsere Innenverteidiger sind auf einmal so Slow-Mo-Matrix-mäßig so hinterher wie in so einem Traum, wo du nicht wegrennen kannst.
Ja.
So, und die kommen einfach gar nicht hinterher und Guirassy läuft einfach so komplett weg. Vielleicht sieht es bei dem auch einfach so simpel aus.
Safe.
Ja. Aber ist irgendwie eine Mischung aus überragend gemacht und nicht so gut von uns.
Ja.
Am Ende steht es 0-1 dann erstmal und ich fand, dann war auch für mich erstmal so, krass, das wird schwer.
Ja, fand ich auch.
Weil wir auch so viele Situationen hatten vorher, die wir halt eben so hektisch verpuffen lassen
haben. Ging ja dann auch danach so weiter mit der Chance von Toussaint, ne?
Ja.
Wieder aus einem Pressing-Moment heraus eigentlich ein guter Ball gewinnen.
Mhm.
Ja, na dann einmal zweiter Stock.
Ja, irgendwie dann einfach so. Es war einfach wieder sowas, was so überragend und dann verpufft es einfach so direkt.
Also ich finde wirklich, dass bei Toussaint, ich habe mich sehr, sehr über ihn aufgeregt am Freitag, weil er eigentlich so ein gutes Spiel gemacht hat und sich so null belohnt hat. Er bringt den Ball nicht aufs Tor. Er hat eine Aktion, wo er sich richtig gut auf der rechten Seite durchsetzt, aber dann einfach die Flanke ins Aus schlägt.
Du hast dich quasi so aufgeregt wie ein guter Coach.
Ja.
Ja, okay. Ja, verstehe ich. Ja, das geht mir auch so.
So ein... Mein Junge.
Ja, Junge, belohn dich. Ja.
Junge, du machst doch so viel gut. Aber jetzt zeig doch mal, dass das auch die Dummen sind.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, er macht einfach auch... Sehr, sehr gute Spiele. Es ist halt so schade. Er hat dann später ja auch noch diese Kopfballchance, so,
ja.
Wo man auch sagt: Boah, warum macht er den nicht? Wenn man sich die Situation aber anguckt, ist es überragend, dass er überhaupt den Ball aufs Tor bekommt.
Ja, und eigentlich genau zwischen Torhüter und dem, der auf der Linie
steht. Macht eigentlich auch irgendwie alles richtig. Keine Ahnung, wie er da überhaupt, weil er ist ja. Also seine Brust ist ja 3 Meter hoch, aber er köpft den ja nur auf 2 Metern. Er ist ja schon in so einer krummen Bewegung drin und kriegt den trotzdem noch irgendwie aufs Tor, keine Ahnung wie. Demnach eigentlich alles perfekt gemacht, belohnt sich halt wieder leider nicht. Geh ich mit.
Ja. Und dann gibt es noch vor der Halbzeit eine Riesenchance nochmal für Stuttgart durch Wagnumann.
Ja.
Aber nicht mit Freddy.
Ja, Junge, das ist Oscar-würdig, diese Parade.
Ja.
Also, keine Ahnung, wir sitzen ja auch nur von Woche zu Woche und sagen...
Ja, vor allem auch, dass das ja also... Wenn es eine Ecke wäre, wäre es ja schon stark genug, die Parade. Ne? Also wenn dann so der Arm nach hinten klappt und der Ball zur Ecke rausfliegt.
Also ohne Frederik Renault wären wir nicht in der Situation, in der wir gerade sind.
Aber der Arm ist ja komplett fest und der Ball prallt woanders hin.
Ja. Ja, aber das sind halt, es sind halt so zwei, drei Situationen pro Spiel, die uns wirklich überhaupt im Spiel drin lassen. Ne? Also, ich meine das wirklich ganz ernst. Also, ich glaube, dass das Ziel Klassenerhalt ohne einen Frederik Rönno hier ein deutlich härteres Ziel wäre, als mit einem Frederik Rönno. Ja. Ist einfach so. Ich habe das Gefühl, der fischt einfach dir wirklich so zwei, drei safe Sachen pro Spiel raus.
Ja, ist auch so.
So, und das lässt sich ja irgendwie dann auch am Leben, weil wie schnell das gehen kann, hat ja dann auch Mainz gezeigt. So, ne? So, oder keine Ahnung, Darmstadt hat es auch gezeigt, so wie schnell das auf einmal gehen kann, dass du da irgendwie abgeschossen wirst. So. Demnach, ich glaube, das ist halt wirklich irgendwie so ein bisschen die Mischung aus dem, was du am Anfang auch gesagt hattest, was dann so in den Spielerinterviews war. Ne? Irgendwie hat man gerade so wahrscheinlich wieder einen gewissen Grad an Selbstvertrauen zurück. Andererseits belohnt man sich nicht immer dafür. Es ist gerade so ein bisschen schade in den zwei Wochen. Aber das kann ja nächste Woche auch wieder ganz anders aussehen. So, ne? Ja,
voll.
Souverän auftrittst, souverän gewinnst, dann sieht es wieder ganz anders aus, wenn man sich die Wochen und Monate anguckt. Aber auch da wird es halt irre schwer. Also Bremen spielt ja jetzt auch irgendwie, keine Ahnung, die haben ja jetzt auf einmal wirklich richtig Bock.
Ja.
So. Demnach vieles möglich. Ja, wir gehen mit einem 0-1 in die Halbzeit. Hast du viel Hoffnung gehabt? Ich sehe gerade, dass Stuttgart 70% Ballbesitz in der ersten Halbzeit hat. Habe ich nicht so gesehen.
Nee, habe ich auch nicht so gesehen. Ja, also viel Hoffnung würde ich jetzt nicht sagen. Also ich hatte schon irgendwie noch so ein bisschen den Optimismus, okay, ein Tor, da kann man noch wieder reinkommen ins Spiel. Aber jetzt sagen wir mal nicht Richtung wir drehen das Ding komplett.
Mhm.
Das wirkte für mich relativ weit weg.
Einfach, weil wir zu unterlegen waren?
Ja, na und auch einfach, weil die zu stark waren. Also ich hatte eher so ein bisschen die Angst, dass wir jetzt nochmal mutiger werden und ausgekontert werden.
Mhm.
Also weil die einfach so eine extreme Qualität da nach vorne hatten.
Ja, ich fand, du hast das ja eigentlich ganz geil beschrieben mit diesem belohnt euch doch, weil Toussaint hat dann ja direkt nach Wiederanpfiff diese Kopfballchance, über die wir gerade geredet haben. Und wenn du die machst, ne, kommt ja eine Dynamik rein, wo Stuttgart anfängt zu zittern. So.
Ja.
Aber du machst sie halt einfach nicht. Du machst sie einfach nicht und dadurch kommen sie auch überhaupt gar nicht in die Situation rein, dass irgendwas danach aussehen würde, dass sie dieses Spiel nicht gewinnen. Ich hatte also spätestens mit dem, also eigentlich schon eher mit dem kläglichen Vergeben unserer Chancen zu Beginn, so ein bisschen Dortmund-Style wieder, aber spätestens dann mit dem 0-1, also wirklich die Parallelen sind ja, das war ja quasi dasselbe Spiel, so, ne? Individuelle Klasse zum 0-1 und dann bist du so, boah, krass, ey, du kommst gar nicht irgendwie, du hast zu keinem Zeitpunkt in dem Spiel wirklich einen ernsthaften Glauben daran, das Ding zu drehen. Und das ist ja schon schwierig, überhaupt dann ranzukommen, wenn du das nicht hast, ne? Also es steigert sich dann in beiden Spielen zu einem 0-2. Und dann später kam noch der Platzverweis dazu, der dann alle Zweifel komplett beseitigt hat. Darüber können wir dann auch noch reden. Aber bis zum 0-2, muss ich sagen, habe ich auch nicht so viele Sachen für uns irgendwie noch aufgeschrieben und gesehen. Ich hatte das Gefühl,
dass... Es gab diese Ecke von Toussaint, ne? Also den Kopfball nach der Ecke.
Ja.
Ja, aber wir müssen ja hier erstmal in die Halbzeit abdriften.
Ja, wir müssen erstmal in die Halbzeit abdriften. Stimmt, du hast völlig recht. Wir haben ja
Stimmt!
Ist ja der beste Teil.
Jetzt ist nur ein bisschen die Frage.
Ja.
Wir waren uns nicht ganz sicher bezüglich der Getränkesituation unter der Woche, ne?
Ja.
Wir haben jetzt auf jeden Fall ein Getränk, was hier von der letzten. Also, wir haben zwei Getränke hier.
Ja. Wir müssen ja einmal nachholen wegen Remote, ne?
Genau.
Ja.
Also fangen wir erstmal mit dem an, was schon früher hier stand.
Ja, ich glaube, bei dem einen gab es ein Fauxpas einfach. Das wurde einfach nicht richtig zugestellt.
So. Jetzt so. Und was haben wir hier schon?
Da hat sich Bauernkirch schon wieder was überlegt. Das ist schon wieder eine Flasche, die ich noch nie gesehen habe.
Ein milder Anislikör.
Boah, sieht ganz anders aus.
Was genau
ist... Es sieht aus wie ein Obstler.
Ja, was ist eigentlich genau Anis?
Na... Bin ich dumm? Wie heißt denn das auf Deutsch? Na, Lakritz?
Ah.
Anis ist doch Lakritz, oder? Warte mal.
Ja, vom Geruch her passt. Also es ist, ja, aber also...
Wir haben ja hier auch einen Bildungsauftrag.
Ja, es ist nicht Lakritz.
Anis gilt als Königsgewürz der Adventsbäcker. Ja, okay, ja klar, wegen passt, ne? Aber auch als Likör oder Schnaps in orientalischen... Ja, okay, das haben wir. Ist Lakritz und Anis das Gleiche? Haben einen ähnlichen Geschmack und Duft, aber darüber hinaus haben sie ihre eigene Identität. Lakritz ist eine Wurzel, die Wurzel aus der echten Süßholzpflanze. Und Anis ist eine Frucht von der Anispflanze. Okay, also nicht das Gleiche. Nicht das Gleiche, aber ich würde sagen, im Volksmund sind die Geschmäcker gleich.
Ja. Mal sehen, ob sie es auch beim Trinken sind.
Ja, müssen wir mal sehen.
Hast du schon mal dran gerochen?
Ja, das riecht auf jeden Fall nach Lakritze. Also.
Ne, ich hatte da anderen.
Sorry. Hey, das riecht so 1:1 wie so eine Lakritz-Haribo-Packung.
Nee, ich finde, das riecht wie Uso.
Na, Uso ist doch auch Anis.
Ja.
Ja, ist doch, oder?
Aber.
Nee, jetzt bin ich hier komplett aus dem
Sortiment. Weil das ist lustig, weil Uso trinke ich, sagen wir mal, nicht so ganz ungerne.
Ja. Aber nicht so ganz ungern ist auch eine gute Bezeichnung für... Oh, da gab es schon mal 2-3 Abende, über die wir heute nicht reden. Also, Uso ist ja auch immer mit der Familie... Oh, das war ein langer Abend.
Ja, also...
Weil Uso trinkst ja nicht mit einem anderen Atzen.
Ja, so. Und ich glaube auch, es hat noch nie jemand einfach 2 Uso getrunken und gesagt hat, das ist fertig.
Nee, gar nicht.
Das ist immer hier so, keine Ahnung...
Uso ist immer ein... Also,
immer beim Griechen in der Altstadt und du kriegst... Ja. Immer, wenn dein Glas leer ist, direkt noch ein.
Ja, entweder ist Uso im Sommerurlaub oder er macht aus dem Griechen in deiner Nähe einen Sommerurlaub. So, also es ist immer am Ende, es ist Fun.
Ja. Ja,
es ist viel Fun. Weißt du, wo wir zum Beispiel Uso getrunken haben? Wir zusammen?
Wir beide zusammen.
Ja. Und zwar, als wir nach dem, oh Gott, welches Spiel war denn das? Welche von den unzähligen Qualifikationen für den
Europäischen für die Euroleague?
War es doch, oder?
Mhm.
Ja, das war zum Beispiel ein klassischer
Uso-Tag. Der Tag der Schande.
Ja, es war ein klassischer Uso-Tag.
Ja.
Wo du sagst am Ende, am Uso lag's nicht, aber war Teil des Problems.
Ja.
Einfach, Uso ist immer nur eine Randerscheinung.
Ja.
Aber schon eine deftige.
Aber die hat schon geballert.
Die hat schon eine...
Aber naja. Mein Schlüsselerlebnis war tatsächlich mit der Familie.
Ja, immer. Griechen, aber es ist immer wirklich, weil man darauf nicht vorbereitet ist.
Ja.
Stößchen. Ja. Ja, und das ist eben genau das Problem. Diese Reaktion ist das Problem an diesen Abenden. Ja. Weil ich sag dir, durch diese deftigen Speisen wird der ja immer süßer.
Ja, ich hatte jetzt ja gedacht so, okay, wenn das wie Uso ist, habe ich jetzt ein bisschen Angst davor, weil er nicht kalt ist.
Ja.
Aber jetzt schmeckt geil.
Jetzt schmeckt wirklich geil. Ist eigentlich, kurze Frage jetzt mal, aber wir haben ja wirklich
einen Bildungsauftrag. Mega süß geschmeckt, das ist ja viel süßer nochmal als ein Uso.
Ja, voll, man sieht es auch richtig im Glas, dass der so richtig ölig ist. Kurze Frage, ist dann das auch nochmal das gleiche wie Sambuca?
Nee.
Aber das ist schon alles eh eine Familie, oder? Also so vom Geschmack her ist es doch sehr ähnlich, oder?
Ich finde Sambuca ein bisschen...
Aber Sambuca ist doch das mit den Kaffeebohnen, oder?
Genau,
den man anzunehmen. Okay, ja gut. Nicht, dass ich das jetzt verwechsel. Nee, okay. Weil das ist... Ich finde, man hat bei diesem Geschmack von diesem Getränk, wir haben nämlich noch gar nicht den Namen gesagt.
Er wird mit den Gewürzen Anis, Sternanis und Süßholz aromatisiert.
Ah, also Sternanis ist bestimmt die linke Variante von Anis, oder? Aber ja, okay, also Süßholz, ja, okay, das war ja tatsächlich wirklich alles eine Gewürzfamilie,
genau,
stand ja gerade in dem Artikel. Okay, perfekt, dann haben wir das Mysterium erstmal. Ich würde nicht sagen gelöst, ne?
Also ich finde aber Sambuca von denen am besten noch, glaube ich. Aber ja. Der ist schon auch sehr, sehr geil.
Also das Ding heißt hier 12 Gold, ne?
Mhm.
Wenn ich das richtig verstehe. Aromatischer und milder Anis-Likör, genau. Kann man trinken. Was willst du machen, ne? Kann man trinken.
Ja. Also da muss ich sagen, würde dann den Abend mit gefährlich werden.
Mhm. Hat sich Bauernkirch wieder was richtig Feines überlegt. Ist wirklich, ist auch was man, das ist gästewürdig.
Ja.
Also das ist wirklich so, ich hab da was.
Ja, voll.
Und dann kannst du, und dann ist auch, oh ja, das probiere ich mal. Oh, ist lecker. Mhm. Ich glaube, den Königspreis, also wirklich auf Platz 1, was das angeht, war hier der, wie hieß denn der, oh Gott, da fällt mir der Name gerade nicht ein. Das war doch der israelische...
Der Tubi.
Ja, der Tubi. Ist auf Platz 1 für mich von, wegen, hast du bestimmt noch nicht probiert, probier mal, wird dir gefallen.
Ja, ich fand auch hier das Einhorn, fand ich auch nicht schlimm. Einhorn, das war mit Glitzer, ne?
Ja, genau, stimmt. Kommt ja. Man auch immer gut, ja, sein. Ist noch so ein Spaßgetränk dabei, ne? Mhm. Ja, klar. Ja. Dasselbe gilt ja auch für Winke Winke.
Ja.
Ja, auch geil. Viele schöne Sachen gewesen, muss man sagen. Also, ja, Bauernkirch bereicherte unser Geschmackserlebnis auf jeden Fall Woche für Woche. Haben wir jetzt eigentlich noch ein Paket?
Wir haben noch ein Paket hier zu stehen.
Ja, dann...
Willst du direkt nachlesen?
Ich sag mal, wir haben ja nur 15 Minuten pro Halbzeit, ne? Also,
ja. Ja. Also Leute, wenn ihr noch mehr über das Spiel hören
wollt... Nee, wird ja jetzt auch nur noch sauer.
Ja, weil es gibt ja noch mehr Parallelen zum
Dortmund-Spiel. Ah, nee, wir können über eine schöne Sache reden.
Okay.
Wir können eine schöne Sache, und zwar können wir mal bitte über die Stimmung und die Choreo reden. Ja. Alter, Junge. Die Jungs haben aber noch nicht verstanden, dass wir aus der Champions League raus sind, wa? Also, wirklich, also Champions League reife Choreo, Junge. Ja. Heilige Mutter Gottes, war das geil. Also wirklich im wahrsten Sinne heilige Mutter Gottes.
Ja, wir haben uns erst gefragt, ob die Kette, die sie um die Hände da hatten, ob die womöglich auch direkt mit Fußbällen gemacht gewesen
sind. Ja, waren. Stark. Aber, ja. Nee, das war schon, also das mit den betenden Händen, unsere Religion, also war schon sehr toll. Oh. Wird jetzt natürlich auch schwer für das Getränk.
Southern Comfort. Original.
Ist ein Likör wieder?
35 Umdrehungen nochmal.
Ja, das sind die gefährlichen. Ich sag dir, wenn ein Likör draufschreibt und der hat 35 Umdrehungen, dann das ist der Wolf im Schafspelz.
95% Ethylalkohol, 4,9% Whisky.
Ja, aber da kommen wir ja nicht bei... Also, was ist denn das für eine Rechnung? Da kommen wir ja nie bei 35 raus. Oder muss man das im Mund nochmal durch drei teilen?
1874 nahm M.W. Herron den recht rauen Whisky der damaligen Zeit und mischte ihn mit seiner eigenen Mutter...
Nö, 2 Zl Rum, 4 Zl Mutter, und dann wollen wir mal sehen. Ne?
Alles klar.
Ja.
Lass mal das mit dem
Vorlesen. Das wird nicht leckerer dadurch. Ne, nee, im Abgang? Nee, das mit dem klar.
Oh Gott.
Ja, aber
bei Vorlesen ist auch echt eine schwierige Sache. Das ist wirklich eine schwierige Sache.
Was sagen. Was ist denn das?
Mit seiner eigenen Mixtur aus Früchten und Gewürzen.
Naja, das scheint da so ein Whisky... Du kannst doch aber nicht in den Whisky ein paar Früchte drin werfen, dann hat es nur noch 35% und dann schreibst du Likör drauf. Naja, ich sag mal so, das wird hier fertig werden.
Oh, riechen tut er geil.
Oh, riechen tut er wirklich ultra geil. Aber ich sag's dir, es ist der Wolf im Schafspelz.
Aber den würde ich, glaube ich, nicht weg, als Shot wegziehen, sondern da würde ich
den genüsslich
nippen.
Ja, ich auch. Also.
Machen wir hier mit Oberflächenspannung, ne?
Na sicher.
Wir haben heute die Mathe vergessen.
Ja.
Hm? Keine Punkte, nicht zu rechnen, keine Mathe.
So ist es. Stößchen.
Stößchen.
Ah, der verarscht einen. Das Getränk verarscht einen.
Ja.
Ich sag's dir.
Also der würde auch in die Kategorie fallen, ich hab da was?
Mhm.
Und dann aber der wäre für mich jetzt nicht sowas, was ich den ganzen Abend genüsslich
nee, könnte. Nee, also ich finde es immer schwierig, wenn es besser riecht, als es schmeckt.
Hm? Und der schmeckt nach einem miesen nächsten Morgen.
Nee, der macht doch keinen Hehl aus seinem Alkohol.
Ja.
Boah. Also, das ist ja sogar richtig nussig im Abgang, ne? Mhm. Das wird so... diese Whisky-Note, dieses rauchig-nussige ist auf jeden Fall komplett da. Aber er verarscht dich halt dahingehend,
dass er nicht so riecht.
Dass er nach Blumenwiese riecht.
Ja.
Vorher einfach wie so ein, ja, fast schon wie so ein Smoothie.
Ja, gut, ja, aber das ist auch, also kennt man ja auch von, keine Ahnung, also Whisky-Cola schmeckt ja auch sehr, sehr prägnant nach Whisky, ja, obwohl man es nicht denkt. Also denkst du ja so, okay, ich gebe hier auf 1cl Whisky irgendwie 5 Liter Cola drauf und schmeckt trotzdem wie Whisky
pur. Aber da muss ich ja mal ganz kurz intervenieren, weil ich finde das bei jeder Mische mit Cola so.
Na.
Doch.
Echt?
Ja, ich kann keine Cola-Mischen trinken.
Nicht so einen schönen Cuba Libre?
Nee, ich würde den Cuba Libre würde ich ausklammern.
Aber man riecht trotzdem im Rum, bloß es schmeckt halt gut.
Rum schmeckt halt an sich nach was, aber sobald du diese Note nicht mehr hast, also Rum lebt ja durch die Vanillenote.
Ja.
Deswegen schmeckt ein Rum-Cola immer eigentlich nach Vanille-Cola. Ja. Jeder, der schon mal sich mit Rum-Cola besoffen hat und dann irgendwann später in seinem Leben Vanille-Cola getrunken hat, wird merken, dass er das nicht mehr trinken kann. So. Und bei,
Scheiße, ich werd besoffen.
Ja, voll. Einfach, weil das wirklich, das schmeckt ja 1:1 genauso.
Ja.
Aber bei, also, was ich nicht trinken kann, ist Wodka-Cola.
Nee, das kann ich auch nicht.
Weil Cola
nicht.
Ist kein deckender Geschmack, finde ich.
Nee, Wodka-Cola geht gar nicht.
Du schmeckst es direkt raus. Es ist so.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Cola deckt von der Farbe. Voll gut. Ja. Aber nicht vom Geschmack, finde ich.
Ja. Nee, da finde ich auch wirklich so. Sprite finde ich ganz gut als Mischgetränk. Mhm. Und naja, halt Energy.
So. Ja, Energy ist ein Klassiker. Ich zum Beispiel einfach alle Sachen, die mit Cola gemischt werden, stattdessen Mezzomix oder Spezi oder sonst was. Wird immer. Stark. Wird immer.
Habe ich noch nicht gemacht.
Ja, Mezzomix Cola. Mezzomix Cola.
die Mische mit der
Ballern. Die ballern am meisten. Muss ja auch nicht aufpassen. Nee, aber weißt du, was ich meine?
Ja,
Nee, ich bin. Ich gar kein, nee, mag ich nicht. Aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu.
Ja, was ich noch.
Ich bin auch kein so ein Mischentrinker, ganz ehrlich.
Was ich noch mal ausprobieren würde, gerne, was ich noch nicht getrunken habe in meinem Leben bisher. Und eigentlich haben wir fast alles dafür hier im Haus, also im Grunde genommen eine Zutat, ist Fanta Korn.
Ja, da muss ich sagen, da
habe ich. Einfach nur Neugier.
Taktik, sage ich dir ganz ehrlich, dafür bin ich zu alt.
Lohnt sich nicht?
Nee, ich bin da einfach zu alt für. Wenn ich jetzt so. Ich kann doch die Fanta Korn trinken, unironisch.
Geht aber auch um ironisch.
Ja, ironisch geht.
Nee, klar. Geht wieder nur ironisch.
Ja, das, ironisch geht.
Also, ironisch und dann machen wir dazu, keine Ahnung, Karaoke-Abend.
Ja, stimmt, ja. Stimmt, ja. Das ist einfach. So wirklich. Ja, das ist wirklich. Ja, es passt einfach 1:1. Also wirklich, du hast absolut recht. Es ist wirklich das Karaoke unter den Getränken eigentlich.
Ja.
Das stimmt voll.
Na gut.
Zweite Halbzeit. Ja. Ja, wir haben über die Riesenchance von Toussaint gesprochen. Danach, wie gesagt, für mich nicht so viel Sachen passiert,
ja,
wo ich jetzt sagen würde, oh, das hat für mich nochmal zu einer anderen Beurteilung des Spiels geführt. Und dann, ne, ganz klassisch, gehst du mal kurz auf Toilette. Kommst du zurück, bist da jener weniger.
Ja, das war das 2-0. Das war noch vor der roten
Karte. Ja, das stimmt. Ja, der Tag ist ausgeklammert. Aber ja, stimmt, du hast recht. Wir können über das 2-0 reden, ja. Ich habe nur die einzige Szene, über die ich mich hätte aufregen können, so richtig, ne?
Ich habe noch eine andere, über die ich mich sehr aufgeregt habe.
Ja?
Eigentlich mehrere andere.
Okay,
aber
na, dann machen wir erstmal das 0-2.
Passt alles zu dem anderen Thema.
Okay, dann machen wir 0-2, dann regen wir uns auf, wie immer.
Genau.
Ihr kennt das ja. Ne? Also wir verlieren 0-2, wir regen uns auf und am Ende verkaufen wir das Ganze als gute Laune zu. Naja, egal.
Dann darfst du noch gar kein Motiv gemacht.
Stimmt, wir haben da wirklich noch kein Motiv. Ja, ich setz mich mal ran.
Ja, das 2:0. Erst klärt Diogo einen Ball in die Tiefe. Ich hab's jetzt nicht genau vor Augen, wie wichtig diese Klärungsaktion war. Jedenfalls endet sie leider sehr unglücklich genau im Fuß von Chris Führig.
Mhm.
Und wenn wir eins wissen aus dieser Saison, dann Ball im 16er am Fuß von Chris Führig, keine gute Ausgangssituation.
Mhm. Ja, ist wie ein Freistoß von Niklas Beste.
Ja, oder Vincenzo Grifo oder so.
Ja.
Da ist so eine Kategorie.
Ja, dass die aber auch immer alle ihre Qualitäten nochmal gegen uns entdecken, ne?
Ja, voll. Ja, und dann hinterläuft auch Mittelstädt, glaube ich, richtig gut, sodass halt Josip nicht rauf kann. Und irgendwie sind Danilo und. Also da wieder nämlich der Fall, dass ich finde, dass auch in der Situation Danilo sehr stark zu Guirassy orientiert war. Da ist es mir, glaube ich, das zweite Mal aufgefallen.
Ja.
Dass es eigentlich nicht die klassische Raumaufteilung ist, die du in einer Dreierkette hättest.
Ja. Wenn es nicht um Fußball gehen würde, wärst du hier so eine richtig krasse Verschwörungstheorie.
Also dass der Abstand einfach viel weiter ist, weil er viel mehr in die Mitte eingerückt ist.
Oh, ich wünschte, du hättest mir das vor dem Spiel gesagt.
Dass es so kommen wird.
Dass es so kommen wird, dann hätte man besser drauf achten können, ja.
Ja,
ja gut, aber es ist irgendwie nicht halbes, nicht ganzes. So,
genau,
ne?
Genau.
Ja.
So, und Toussaint kommt dann zu spät mit dazu, um zu helfen. Und, aber trotzdem bin ich der Meinung, in der Situation lass lieber den Pass an die Grundlinie zu, als den Abschluss auf die lange Ecke. Weil Pass zur Grundlinie... Da kann ein Torhüter die Flanke abfangen, der Pass kann unsauber kommen, wissen wir ja von uns. Der, keine Ahnung, in der Mitte kriegt noch einer von den Innenverteidigern das Bein dazwischen. Aber den Abschluss so zuzulassen, das darf dir nicht passieren. Nicht bei einem Spieler, der irgendwie diese Saison wirkt wie eine Arjen Robben-Regen auf der falschen Seite.
Ja, vor allem dann so halt, das sind glaube ich auch nicht mal mehr 14 Meter
genau,
oder so,
ja.
Ne? Also dann genau. Halt wirklich halbe Position, also es ist, das Tor ist halb so groß, wie er weg vom Tor ist, ne? Das ist dann halt auch schon einfach so die beste Möglichkeit für jemanden von außen nach innen zu ziehen und
den in
die
lange Ecke zu ziehen. Ja, das ist auch ein klassischer Trainingsschuss.
Also ja, voll. Also den macht er dir, glaube ich, auch wirklich in 9 von 10 Fällen so überragend.
Ja.
So, auch, egal wie geil der ist, aber die Position ist perfekt. Du kannst dir keine geilere erträumen. Vor allem, wenn dein Gegenspieler halt 2 Meter Abstand ist und die ganze Zeit so ein bisschen wartet auch. Ne?
Ja, und halt vor allem eben quasi sich so stellt, dass die Mitte offen ist und nicht die Grundlinie.
Ja,
also wenn du willst ja eigentlich die Mitte zumachen als Verteidiger.
Ja, ja.
Als Verteidiger. Und nur dadurch, dass hinterlaufen wird, dreht sich Josip dann so rein, dass er die Grundlinie zumacht.
Übrigens auch deswegen immer hinterlaufen. Ja. Deswegen sagen das die Coaches immer. Weil es geht manchmal gar nicht darum, dass du den Ball da bekommst, sondern dass der Verteidiger verratet in dem Moment...
Verratet doch jetzt nicht noch den Gegnern. Wir spielen nur mit einem auf dem Flügel, da kann keiner hinterlaufen.
Naja, ja, stimmt. Naja, also... Wir haben das schon viel gemacht auch. Eigentlich ist unsere Formation perfekt dafür.
Oh.
Wenn wir nicht wirklich... es kann ja auch... es kann ja nur dann jemand hinterlaufen, wenn jemand noch hinter dir steht, ne?
Ja.
Also, es ist ja bei uns mit den Außenverteidigern nicht so wirklich der Fall.
Ja.
Also, manchmal hast du das Gefühl ja, dass die einfach so rechter, linker Flügel spielen.
Genau, also es funktioniert nur, wenn quasi Andrasch oder Toussaint auf der anderen Seite quasi als Mittelfeldspieler den Ball an der Strafraumkante haben.
Ja, oder Toussaint hinterläuft. Und ganz ehrlich, dann musst du nicht machen. Also dann ist es, glaube ich...
Dann ist es wirklich nur obligatorisch.
Das funktioniert wirklich. Ja, aber der Coach hat gesagt, wir sollen immer... Ja, das stimmt, du hast recht. Also bei uns ist es wirklich ein bisschen anders aufgebaut. Ja, aber es ist wirklich genau die Situation. Durch dieses Hinterlaufen musst du dich halt irgendwie als Josip auch irgendwie so hinstellen, dass du diesen Pass halt irgendwie halbwegs noch bekommst, weil sonst steht er completely frei dort und kann quasi auf dem Fünfer-Eck den auch nochmal in den Rückraum legen oder was auch immer dem dann einfällt. Und dann sagst du dir natürlich, ich habe einen Frederik Rönne im Tor, den kann man schon irgendwie zulassen und eigentlich, nee, kann man irgendwie nicht zulassen.
Eben nicht, weil genau das der Ball ist, der kann nur unhaltbar kommen oder gar nicht.
Mhm.
So, naja, aber es ist passiert.
Es ist
nur ein Ereignis.
Ja.
Machen wir nächste Woche wieder besser.
Ja.
Trotzdem finde ich grundsätzlich...
Überragendes Tor, by the way.
Ja,
also
ja.
Wirklich 10 von 10.
Trotzdem finde ich grundsätzlich, dass mir diese Ausrichtung mit Gosens und Juranovic ein Tick zu offensiv ist auf den Außenverteidiger.
Ja, das meinte ich auch. Darauf wollte ich jetzt so ein bisschen hinaus mit dem Thema, das kannst du nur machen, wenn einer hinter dir ist. Weil ich habe nämlich auch so ein bisschen das Gefühl, dass wir, also ja, formal spielen wir da ja so ein bisschen mit Fünferkette. Aber die sind ja fast nicht mal mehr Mittelfeld.
Ja.
Also gerade mit einem Gosens, der ja teilweise wirklich auch einfach als
Linker... Der auch nicht zurückläuft.
Also, nee, den kannst du ja auch auf den linken Flügel.
Ich habe mich da in der ersten Halbzeit wieder einmal richtig aufgeregt, wo er vorne anläuft und dann einfach langsamer zurückläuft als Volland und Vertessen. Wo dann das ist die Szene, es ist ungefähr eine Sequenz von 3 bis 4 Minuten, wo quasi Andrasch die ganze Zeit links hinten spielt, weil sich Gosens nicht zurückorientiert. Und in der Szene ist dann auch am Ende die Chance von Wagnermann vor der Halbzeit.
Hm.
Da ist Andrasch als Linksverteidiger nämlich im Laufduell und nicht Gosens.
Ah, krass. Nee, hatte ich nicht gesehen. Es sind halt, ja, keine Ahnung. Also ich glaube auch,
Also ich bin da ja auch offen für zu sagen, warum denn nicht dann beides? Also warum nicht, kannst ja auch, wäre jetzt zum Beispiel meine Lösung auch mit der Sperre von Andrasch, zu sagen, okay, dann ziehen wir halt Gosens auf die vordere Position und stellen ihm Roussillon noch dahinter.
Das haben wir doch sogar mal gespielt. Das haben wir ja, doch gegen Braga gespielt.
Genau.
Das fand ich, das war für mich die Neuerfindung unserer Formation, ehrlicherweise. Ja. Damals habe ich das so empfunden, weil ich mir dachte, wir haben auf einmal beides. Wir haben Stabilität hinten und wir haben diese Offensivaktion
von Gosens. Stabilität hinten mit in Überzahl.
Ich dachte. Betone es erstmal auf den. Ich dachte.
Okay. Weil jetzt keine Ahnung, wenn du es jetzt durch Kral ersetzt, da fehlt mir dann die Dynamik aus dem Mittelfeld raus. Also aus meiner Sicht wäre es irgendwie entweder Gosens oder Aissa als möglicher Ersatz in Frage kommen.
Ja, kannst auch die Qualitäten von dem Gosens vorne nicht leugnen.
Also nee, natürlich
nicht. So ist einfach auch ein überragender Spieler. Ja, also ja, besonders im Offensiven. Aber es fällt halt so ein bisschen auf, dass halt oft dadurch auch Räume übrig sind, die halt dann hinten irgendwie entstehen und wir halt durch eine. Das ist dann halt schon ein bisschen auch die zweite Runde. Wir haben eine super statische, langsame Dreierkette hinten drin.
Aber so langsam finde ich die eigentlich gar nicht.
Ja, wenn er einen gegen den Girassi
dann irgendwie sagen, schon, oder? Naja, aber Girassi ist jetzt ja auch überdurchschnittlich.
Nein. Meine Kritik war jetzt gerade auf Champions League-Niveau. Nicht auf dem, wo wir gerade. Da will ich mir gar nicht aus. Nein, überragend. Also dafür sind wir ja zu gut.
Das sieht man auch an vielen Punkten. Genau. Wenn du jetzt mal zum Beispiel das Spiel gegen Heidenheim nimmst, wo du ja außer diese zwei langen Bälle eigentlich nichts zulässt, über 90 Minuten.
Ja, hast recht.
Oder auch auch die Spiele davor gegen. Freiburg hatte ein paar Chancen.
Ja, aber du hast recht, es ist gegen Stuttgart und gegen Dortmund jetzt auch nichts anderes gewesen. Also über das Dortmund 2-0 müssen wir nicht lange reden. Also dass das irgendwie komisch ist, ist die eine Sache. So, das 1-0 ist komplett individuell. Also du kannst keine zwei unglücklichere Tore fangen in diesem Spiel als diese zwei.
Genau, ja.
So, und gegen Stuttgart muss ich jetzt auch einfach sagen, zweimal völlig überragend, zweimal ein bisschen schlecht verteidigt, vielleicht irgendwie so in der Mischung da draus. Ja. Aber ansonsten ja, für die Verhältnisse, wo wir gerade sind und wo die gerade sind,
ein sehr ausgeglichenes Spiel.
Völlig auch vom Kämpferischen her, das, was du meintest vorhin mit, ist eigentlich vielleicht auch geil, dass Andrasch sagt, ne, ich machen.
Ja, auch dass du einfach dann auch mit 10 Mann dich nicht noch abschlachten lässt. Ne?
Ja, voll überragend gekämpft, überragende Laufleistung auch einfach. Ich fand auch vom Spirit her bis zum Ende, also ich will das jetzt gar nicht. Also natürlich hatten wir nicht mehr das Gefühl, wir drehen das Ding jetzt hier. Das lag aber auch ein bisschen mehr an Stuttgart als an uns.
Ja.
So einfach, weil die einfach spielerisch gerade besser sind. So ist es bei Dortmund auch so. Aber das soll unsere Leistung eigentlich gar nicht schmälern. Weil ich glaube, dass wir gegen die wir gewinnen müssen, mit dieser Leistung in 8 von 10 Fällen gewinnen.
Ja, aber wir müssen die Leistung auch bringen.
Wir müssen die Leistung auch bringen, ja.
Und dürfen dann eben nicht wie gegen Heidenheim uns die Dinger selber hinter die
Hand oder Bochum kämpfen. Oder so. Ja, voll. Also das ist ja so ein bisschen das Problem. Aber zum Beispiel
auch da dieses Heidenheim-Spiel, wenn man es jetzt mal positiv nimmt, anders als beim Bochum-Spiel zerbrechen wir nicht, nachdem wir unglücklich das Gegentor bekommen.
Mhm.
Also da ist auch mehr Stabilität drin, finde ich.
Ich glaube, wir haben aber auch mittlerweile ein anderes. Oh Gott. Nee, also ich sage jetzt nicht Mindset, aber es gibt schon auch noch eine andere Saisonerwartung jetzt, als sie zum Bochum-Spiel war. Im Sinne von, wir wussten, glaube ich, zum Bochum-Spiel schon alle sehr gut, wie wichtig das Spiel ist. Aber wir hatten ja noch gar nicht das Selbstvertrauen.
Genau, ja.
Also bei Bochum war es ja nur dieses, wir müssen jetzt. Ja. Was ja das Unangenehmste ist, wozu man spielen kann. Es gibt ja keinen schlimmeren Fall als, fuck, wir können gerade nicht, aber wir müssen.
Ja.
Und es war zu dem Zeitpunkt einfach so. Ja, also es ging die ganze Zeit weiter runter.
Ja, und
die
das ganze war ja auch das Madrid-Spiel davor, ne?
Ja.
Also auch mit Doppelpass. Naja. Und jetzt kommen wir zum Meckerteil der Folge, oder?
Ja, ich habe, wie gesagt, ich habe gleich gesagt, ich möchte mit der Szene nichts zu tun haben. Ne? Ich verlasse das Feld, wie Andreas Schäfer. Und ich schaue es mir nicht an. Nee, ich kam zurück und dann wurde mir gesagt, ja, da bist du wohl vom Feld gegangen. Ja.
Also, für mich fängt diese ganze Thematik viel früher an. Und ich weiß nicht, wie man darauf reagieren kann.
Mhm.
Aber ich finde, es muss irgendwie reagiert werden, regeltechnisch. Weil Stuttgart verarscht ja über 90 Minuten von vorne bis hinten den Schiedsrichter. Also, die gelbe Karte für Rani Khedira ist, dass der Spieler zu Boden geht, sich an die Achillessehne packt und 3 Minuten über den Boden rollt. Dabei wird er leicht am kleinen Zeh gestriffen. So. Also, das ist... Und wenn er sich nicht so über den Boden rollt, bin ich auch vollkommen überzeugt, das war kein taktisches Foul, es war keine übertriebene Dynamik in der Situation. Da bin ich mir vollkommen sicher, dass das keine gelbe Karte ist. Und auch das verändert die Dynamik eines Spiels. Mhm. So, es gab noch 3, 4 Situationen, wo die sich immer, wenn die einen Kontakt von hinten bekommen, greifen die sich immer an die Achillessehne. Da ist der Kontakt Schienbein auf Schienbein, weil die Beine nebeneinander stehen.
Mhm.
So, und es ist ein hohes Tempo und es ist schwierig für Schiedsrichter zu sehen. Aber keine Ahnung, dann müssen wir anfangen, für sowas nachträglich gelbe Karten zu verteilen am Montag in einer DFL-Sitzung oder DFB-Sitzung. Keine Ahnung, weiß ich nicht, aber du musst es ja rausbekommen. Oder du sagst, okay, gelbe Karten sind auch VAR-Grund und Vortäuschen eines falschen Trefferbildes durch einen Spieler ist eine gelbe Karte als Schwalbe. Keine Ahnung. Aber das, was Stuttgart gemacht hat, war, glaube ich, das Asozialste in der Spielweise, was ich seit langem gesehen habe. In dem... wie sie sich fallen lassen, wie sie lamentieren, wie sie suggerieren, irgendwelche Treffer abbekommen zu haben, die gar nicht existierten.
Mhm.
Das Ganze erreicht dann quasi seinen Höhepunkt darin, dass der Schiedsrichter dann die rote Karte gibt für Andrasch, wo dann mal nach dem Spiel Nenad Bjelica mal seinen inneren Mourinho gechannelt hat. Hast du das gehört?
Mm-mm.
Der hat es so gesagt, habe ich nichts zu sagen. Das ist das berühmte José Mourinho, yeah, I have nothing to say. Something about the referee, no. If I speak, I'm in big trouble. Und dann hat er aber sich doch noch dazu hinreißen lassen und gesagt, wenn das eine rote Karte ist, dann kannst du 6, 7 rote Karten im Spiel geben.
Mm-hmm.
Und das sehe ich halt auch voll so und ich finde, noch besser hat es dann Kevin Vogt beschrieben, der nämlich gesagt hat, mit Fingerspitzengefühl gibst du die gelbe Karte und kannst ja immer noch mit dem VAR nachgucken, ob es eine rote ist. Aber, also, weißt du, in allen anderen Bereichen haben wir immer, keine Ahnung, wenn es um Abseits geht, erstmal laufen lassen. Wenn es um Foulspiel geht, erstmal laufen lassen. Kannst du das Tor immer noch aberkennen, wenn es doch ein Foul war. So, das ist immer, heißt es erstmal den kleinstmöglichen Einfluss aufs Spiel ausüben.
Mhm.
So, aber hier sagt sich der Schiedsrichter, nee, das ist meine Zeit zu glänzen, ich hau hier die höchste Bestrafung raus. Und dann hast du eben bei knappen Entscheidungen den Fall, dass es eben nicht korrigiert wird, weil es ja keine klare Fehlentscheidung ist. Und da gehe ich auch, eigentlich gehe ich nicht mal damit, aber das kann man noch verargumentieren, dass es keine klare Fehlentscheidung ist. Aber trotzdem ist es halt ärgerlich, dass es der größtmögliche Impact war, den er in der Situation aufs Spiel nehmen konnte.
Ja, es hat irgendwie mittlerweile so ein bisschen den Anschein, dass halt immer so die Höchststrafe gegen uns ausgeteilt wird und jedes Mal diese Argumente von der anderen Seite von wegen erstmal laufen lassen, also sei es das Ding in Dortmund und so weiter, ne? Ja, so, dass es halt immer irgendwie dann genau andersrum ausgelegt wird. Also es fühlt sich jetzt vielleicht sicherlich auch nur so an, trotzdem...
Ne, wir haben halt zusammengezählt, das ist diese Saison ganz schön krass, ne? Der Elfmeter gegen Augsburg mit Gosens, die Glattrote für Volland gegen Leipzig, die Glattrote für Trimmel gegen Leipzig.
Ja, wir gehen auch tatsächlich...
Die Glattrote jetzt für Andrasch.
Ja, die gehen auch tatsächlich nur mit einer gelben Karte aus dem Spiel, ne?
Ja.
Und wir halt mit 2 gelben Karten und einer roten. Ja.
Und wir hatten neulich noch irgendwas, ist ja auch egal, aber es sind schon ganz schön viele Entscheidungen inzwischen. Die Elfmeterszene in München natürlich mit Behrens.
Mhm.
Das ist einfach schwierig.
Ne? Ja, es ist halt dann einfach so...
Und ich finde...
Also es ist dann immer irgendwie die Summe.
Naja, und man muss ja auch mal sagen, also dann ist ja schön und gut, dass deren Statistiken für sie immer so schön aussehen mit dem Videobeweis, aber mal vielleicht Konsequenz spielübergreifend mal zu bewerten, wie sind denn, also wo ist denn der Videobeweiseingriff eigentlich ähnlich gewesen oder in einer ähnlichen Situation ist nicht gegeben worden und wie erklärt man sich das dann? Gehört ja auch zu einer Fehleranalyse mit dazu.
Und ja, es hat auch immer so ein bisschen was davon, wenn die eine Institution Zahlen veröffentlicht, die derselben Institution helfen, dann ist es auch immer, also so, ja, also das Schöne am Fußball ist ja eben, dass es immer Auslegungssache ist. Ja. Demnach kannst du dir deine Statistiken auch genauso auslegen. Also das ist ja, du kannst auch diese Saison angehen und sagen, es gab keine einzige Fehlentscheidung für den ersten FC, die gegen uns getroffen wurde. Du kannst aber auch den Maßstab anlegen, an der wir gefühlt jede Woche beschissen werden. So, wir Fans legen halt einen anderen Maßstab an als
ja, bei uns kam dann auch die Frage auf, ab welcher Anzahl an Fehlentscheidungen gegen uns man eigentlich da irgendwie klagen kann.
Ja.
Ja, aber das Geile ist ja, du klagst dann ja wieder bei der Instanz gegen die Instanz, ne?
Ja, das ist so ein bisschen die Polizeianzeigen, ne?
Genau. Ja. Naja. Aber jedenfalls, um auf das Geschehen da zurückzukommen, ich finde einfach, also die Aktion gilt ganz klar dem Ball von Andrasch. Und ganz ehrlich, wir reden immer über Trefferbilder und so, ne? Bei VAR-Einsätzen zum Thema rote Karte oder nicht. Ja, aber zum Trefferbild gehört ja auch dazu, ob quasi mein Stollen leicht hier reindrückt und wegrutscht. Also ob ich quasi mit dem Stollen dich streiche, mehr oder weniger. Oder ob ich wirklich mit dem Gewicht richtig rein in dein Knie
setzt. Das ist für mich auch tatsächlich das Argument, warum
es keine rote Karte ist. Es ist ja kein, er stempelt ja nicht aufs Knie, sondern das ist ein Schleifen in einer Dynamik, die zum Ball gerichtet ist.
Dennis Aitken hatte doch zu der roten Karte von Sabitzer, war das doch, oder?
Ja.
Gesagt, dass es halt, also dass er sagt, also sieht, dass der das ja niemals so will, aber es geht halt auch einfach darum, die Leute zu schützen und so weiter. Die Argumentation ist top. Aber die Argumentation an diesem Foul zum Beispiel von Schäfer angelehnt, ist halt für mich gelb. Genau aus dem Grund, weil Schäfer hat ja nicht ansatzweise irgendwo das Interesse, hier ein böses Foul zu begehen oder so weiter, sondern er streift halt mit dem Stollen das Knie. Der Stuttgarter weiß natürlich, was er darüber bezwecken kann, wenn er sich dann dreimal auf den Boden lang kugelt. So. Ja. Aber das, also die erste Regel, wenn alle Medien schreiben, es ist ein hartes Foul, also eine harte Entscheidung und kein hartes Foul, dann immer erstmal schon mal Zweifel anmelden.
Ja.
So, wenn sich da schon mal alle einig sind. Und dann muss ich halt auch sagen, also ganz ehrlich, also wenn das nur ein Platzverweis wäre,
ja,
dann würde ich ja sagen,
kann man mit leben.
Völlig in Ordnung. Aber der ist jetzt halt schon wieder gesperrt.
Ja,
und das finde ich halt einfach way too much für die eine Aktion.
Du kannst auch drauf wetten, dass das mindestens zwei Spiele sein werden. Das heißt, es nicht irgendwie reduziert wird.
Also ich finde ich so bodenlos. Je länger ich drüber nachdenke, also den Platzverweis an sich zu sagen, ja okay, es ist wirklich ein unglückliches Trefferbild. Es ist ja einfach offene Sohle in dem Sinne. Du kannst viel argumentieren, mein Gott, aber dann halt auch wieder so ein Spiel. Das ist so überzogen, wenn ich mir angucke, dass Leute teilweise in derselben Liga ja irgendwie in die Achillessehne springen und dafür drei Spieltage gesperrt werden.
Ja, ich habe auch
gesagt, sondern will ich halt auch nicht so darüber diskutieren, dass das jetzt rot ist.
Ich habe auch nach dem Ansatz gesagt, dass das eine Foul von Stuttgart, wo die dann die gelbe Karte bekommen, kannst du nach dem Ansatz auch eigentlich fast rot geben.
Ja, vor allem, du kannst doch auch nicht die ganze Zeit klare Fehlentscheidungen, klare Entscheidungen, bla 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 argumentieren und dann stellen die sich jede Woche hin und argumentieren ein Bullshit zusammen, immer unter der Prämisse von wegen, naja, entweder es passt jetzt mit der Tatsachenentscheidung oder es passt halt im Sinne von, naja, das Bild oder es passt halt die Entscheidung von wegen die Dynamik. So, es wird sich ein Pool aufgebaut an Möglichkeiten, seine Entscheidung zu rechtfertigen. Und ich habe das Gefühl, dieser Pool wird immer größer. Man kann immer mehr Argumente irgendwie nehmen.
Ja.
So, und mir ist das liebste Argument, er hat es halt nicht gesehen.
Ja.
So, er hat es halt anders gesehen oder so. Aber mir ist mir tausendmal lieber als zwei Seiten Erklärung, warum das jetzt in dem Fall so ist und in dem Fall nicht. Also weißt du, mit dem einen kann ich halt besser leben. Das war halt so diese Grundsatzdebatte so.
Genau, ja, deswegen Videobeweis abschaffen.
Ja.
Weil dann würden wir auch gar nicht darüber diskutieren. Dann würden wir sagen, okay, der Schiedsrichter hat es als härteren Treffer gesehen, als es war, kann man nichts machen. So, aber so ist es, kommt ja eben genau diese Frage, warum gibt er nicht erstmal gelb? Er könnte sich ja nochmal angucken, wenn er
wenn er ohne VAR rot zeigt, sagt jeder von uns, ja, es ist halt offene Sohle. Unglücklich hat er halt so gesehen, mein Gott. Genau, Punkt. Ja. Diskussion beendet. Ja.
Naja, aber übrigens da eingehakt, finde ich, da könnte man wirklich mal drüber nachdenken. Es war ja jetzt in den letzten Wochen hier diese Diskussion über das Thema blaue Karte im Fußball ein bisschen losgegangen. Und ich finde, über eine quasi einen Feldverweis ohne Sperre könnte man wirklich mal nachdenken. Also, dass du sagst, keine Ahnung, also beim Basketball ist ja nach Anzahl an Fouls, das muss es jetzt nicht unbedingt sein, aber dass du jetzt, keine Ahnung, sagst, wenn jemand erste gelbe Karte irgendwie relativ früh für irgendwie Bein drüber halten und dann, keine Ahnung, zweite gelbe Karte ist für gefährliches Spiel und er sieht den Gegenspieler eigentlich gar nicht, dass du sagst, okay, der ist für dieses Spiel jetzt unten, und aber nicht mit einer zwangsläufigen Sperre hinten dran. Mhm.
Ja, also ich bin da so ein bisschen bei der Argumentation, die mal Mats Hummels nach dem Spiel, was war denn das, gegen PSV, oder? Wo er da, wo es den Elfer gab gegen ihn und wo er gesagt hat, dass er das Gefühl hat, dass seit dem VAR die Schiedsrichter schlechter sind.
Ja.
Was übrigens dann, also kann man auch mal wirken lassen, wenn das ein Spieler sagt, ne? Aber ich habe halt das Gefühl, dass je mehr Möglichkeiten wir aufbauen, zu entscheiden, dass je schlechter die Leistung wird, weil sie immer verargumentierbarer wird. Weißt du, was ich meine?
Ja, naja, oder?
Also ich bin naja. Eigentlich für, ich, also meine Lösung für die aktuelle Situation ist nicht dieses ganze mehr Transparenz oder mehr Möglichkeiten Gelaber, sondern eher im Sinne von radikaler Abbau von dem Ganzen, was uns dahin gebracht hat.
Naja, oder dann halt eben die prinzipielle Frage zu stellen, muss eine gelb-rote Karte eigentlich überhaupt eine Sperre nach sich ziehen? Also muss Volland für die zwei Sachen, für die er gelb gesehen hat, in Hoffenheim, muss die überhaupt eine Sperre nach sich ziehen?
Ja.
Also, oder sagt man, keine Ahnung, also auch das, ich bin jetzt gerade so ein bisschen in den letzten Jahren im Basketball-Game auch mit drin. In der NBA ist zum Beispiel so, dass du ab einer bestimmten Anzahl an, du wirst aus der Halle geschmissen oder sammelst technische Fouls, ab einer bestimmten Anzahl wirst du dann einmal im Spiel gesperrt. Also dass du quasi nach der fünften gelb-roten Karte bist du ein Spiel gesperrt. Weil gelb-rote Karten sind ja im Grunde genommen, eigentlich machst du fünfmal nichts, aber in der Summe bist du unten.
Ja.
Und warum musst du das nächste Spiel aussetzen? Weil du hast ja, also du hast ja nicht irgendwie eine Verletzung in Kauf genommen oder irgendwas, was jetzt nach sich ziehen müsste, zu sagen, ey, du brauchst mal zwei Wochen Ruhe, um dich zu beruhigen.
Mhm. Ja.
Ja, könnte man nur mal drüber nachdenken, ist jetzt ja
gar nicht. Ja, definitiv. Also
müssen wir auch das Rad nicht nachfinden. So, Spiel ist zu eigentlich, oder?
Spiel ist zu, also für den Wechsel dann Dier und Ruß für Gusens und Late hat letztendlich nicht mehr viel
Einfluss.
Hat nicht mehr viel an dem Spiel irgendwie geändert.
Hm.
Bleibt mir natürlich nur noch eine Sache wirklich auch jetzt hier nochmal zu erwähnen. Aufgrund der Aktualität natürlich gute Besserung auch an Yannick Haberer, der sich wohl heute, heute war das, oder?
Hm.
Also beim Training verletzt hat. Und da hoffen wir natürlich, dass er schnell wieder zurück ist. Hast du ansonsten noch Sachen zum Spiel?
Oder? Nee, zum Spiel nicht.
Nee? Dann hast du noch Punkte, über die du quatschen möchtest.
Ja, wir haben noch ein kleines, nochmal ein bisschen in der Regelkunde nochmal eingehakt.
Mhm.
Wir haben ja schon gerade kurz drüber gesprochen und wir machen ein kleines Start-Bench-Cut.
Mhm.
Zur Erklärung für alle, die es nicht kennen, sind quasi drei Ideen, die vorgeschlagen werden, und Team Suff sagt dann, welche Idee er gerne umgesetzt haben möchte, welche er so optional sieht und welche auf keinen Fall.
Ja.
Und zwar gab es in der rund um das Aufkommen der Thematik mit der blauen Karte noch drei weitere Vorschläge, nämlich zum einen, dass nur der Kapitän darf mit dem Schiedsrichter reden. Der Schiedsrichter darf beide Mannschaften für ein paar Sekunden quasi in den eigenen Strafraum schicken und das Spielgeschehen so beruhigen, bevor das Spiel fortgesetzt wird. Und der Torhüter darf den Ball zukünftig nicht mehr nur noch 6 Sekunden, sondern 8 Sekunden in der Hand halten. Diese 8 Sekunden sollen dann aber auch durch optisches Signal des Schiedsrichters angezeigt und konsequent mit Ballbesitzwechsel geahndet werden.
Mhm.
So, und jetzt du.
Ja, also fangen wir mal mit dem letzten an. Also ich gehe jetzt mal aus so einer fragenden Perspektive ran. Warum statt 6, 8 Sekunden? Also welche Argumentation?
Weißt du, wie kurz 6 Sekunden sind?
Ja, voll. Aber prinzipiell ganz gut mit dem Anzeigen, glaube ich, auch in dem Sinne ganz geil, weil man natürlich sagen könnte, dadurch wird es transparent einsehbar. Ne? Mhm. So, dann fängt aber ja schon zum Beispiel schon mal die Frage an, gelten diese 8 Sekunden wirklich nur für den Ball in der Hand? Weil dann Zeitspiel findet ja zum Beispiel vor allem
beim Abschluss statt.
Also nicht beim Ball in der Hand. Weil wenn du Zeit spielen willst, dann legst du den Ball auf den Boden und wartest, bis der Stürmer anläuft und spielst einen langen Ball.
Ja.
So, man könnte dann natürlich einfach 2 Sekunden länger, sag ich mal. Aber in der Idee mit dem Runterziehen, glaube ich, finde ich ganz transparent, weil man dann sagen könnte, okay, wenn er jetzt einfach wirklich schon seit 3 Sekunden den letzten Finger runtergenommen hat, so, oder den
ja, achten hochgesteckt. Ja, auf der anderen Seite finde ich, ab wann zählt denn dann die Zeit?
Ne? Ja, das meine ich, genau, das meine ich.
Also ist dann, er fängt hier oben den Ball, 1, 2.
Ja, genau, das ist voll die Frage, ob du halt zum Beispiel ja irgendwie auch landest und so weiter. Du kannst auch schon mal 3 Sekunden auf dem Boden liegen, so,
ja.
So ehe du aufgestanden bist. Deswegen immer, für mich ist die wichtigste Frage für alle diese 3 Regeln, bei der noch am wenigsten, für die anderen beiden aber viel wichtiger, die Umsetzbarkeit.
Ja.
Weil es gibt nichts Schlimmeres als Regeln, die gemacht werden und nicht umsetzbar sind. Das ist so das Einmaleins von irgendwie auch so ein bisschen so eine Souveränität,
ja.
Ne, die ja ein Schiedsrichter vermitteln soll. Und deswegen zu dem, ja, also ich glaube, das Zählen an sich finde ich, glaube ich, ganz klug, so im Sinne von, man könnte einfach, um ein Signal zu geben. Ob das jetzt 6 oder 8 Sekunden sein müssen, ist nochmal was anderes. Sondern muss natürlich geklärt werden, wie ist denn das eigentlich, wenn du den fängst auf dem Boden, fällt sich vielleicht verletzt und bla bla bla. So, ne? Also im Endeffekt, wenn du, blöd gesagt, wenn du Zeit rausholen willst, wirst du es immer machen. Und wenn du liegst und dich verletzt hast, ja. Mein Gott, du wirst immer Wege finden.
Ich finde auch tatsächlich die, ich finde es an sich gut, dafür eine Regel einzuführen. Oder es gibt ja eine Regel dafür, aber eine Regel konsequenter umzusetzen. Fände aber eher den Ansatz zu sagen, der Schiedsrichter entscheidet ab einem Zeitpunkt runterzuzählen und wenn das Runterzählen abgelaufen ist, dann wird gepfiffen. Weil ich finde, 8 Sekunden sind viel zu knapp bemessen. Also 8 Sekunden versucht mal zum Beispiel nach einer Ecke, dass bei Mannschaften, die gerne zum Beispiel einen Abschlag weit ausführen, dass überhaupt alle Leute in Position gelaufen sind in den 8 Sekunden. Also muss ja nicht mal am Torhüter liegen, aber weißt du? Also
ja, die Frage wäre ja auch, was passiert dann? Also
es wäre Ballbesitzwechsel im Sinne, ich weiß es, also im Sinne von Schiedsrichterball, glaube ich.
Ja, krass. Weil eigentlich, also das würde ja zum Beispiel schon damit aufeinanderstoßen, dass der Zeitspiel eigentlich gelb ist.
Ja.
Dann wäre ja zum Beispiel auch schon mal voll die Frage, also wenn jetzt 9 statt 8 Sekunden hältst und du kriegst die 2. gelbe im Spiel und dein Torwart fliegt runter, schon eine stronge Nummer. So, also wie gesagt, also das meine ich, also ich habe immer das Gefühl, je mehr Regeln wir in diesem Sport, also erstmal, es gibt so eine urdeutsche Einstellung, dass man immer irgendwie versucht, alles mit Regeln zu belegen, was nicht immer sinnvoll ist. Und zweitens, ich habe auch nicht das Gefühl, dass der Sport an sich mehr Regeln braucht. Also so aus dem Gefühl. Es gibt sicherlich Sachen, über die man diskutieren muss und kann, aber ich glaube nicht, dass, also es stellen sich dann mehr Fragen immer, als beantwortet werden, ja, für mich voll. Häufig.
Ne, ist ja auch, also das ist ja zum Beispiel der große Punkt aus meiner Sicht bei der blauen Karte. Ja gut, dann hast du halt jemanden, der 10 Minuten unten ist und die Mannschaft spielt komplett auf Zeit oder was.
Ja, ja, voll. Also du
siehst ja auch beim Handball, wenn da Powerplay ist, dass da, oder wenn er nicht Powerplay, aber wenn die Mannschaft die in Unterzahl ist, wie lange die sich Zeit lassen für einen Angriff.
Ja, ja, voll. Was war das, die zweite Variante war noch mit in den 16er.
Schicken, zum Abkühlen.
Also keine Ahnung, zeig mir einen Schiedsrichter, der es schafft, 22 Leute in, also 11 Leute in die eine Zone und 11 Leute in die andere Zone zu bringen.
Ich meine, was ist der Schäferhund?
Ja, also wirklich, also jetzt mal ernsthaft, ohne Scheiß, also als ob das umsetzbar wäre. Als ob ein Schiedsrichter das schaffen würde. Die werden ja teilweise, also muss man ja auch ehrlicherweise
sagen. Ja gut, dafür sind sie ja zu viert.
Ja, aber bei der Rudelbildung werden die ja trotzdem alle überrannt.
Ja, ich fand auch irgendwie diese Zeitangabe irgendwie, keine Ahnung, für, ich weiß gar nicht, ich hatte irgendwie gelesen, für 10 Sekunden oder 15 Sekunden, mir so denke, Ja, Alter, wir unterbrechen das Spiel für 5 Minuten, damit er die in den Strafraum treibt, damit die ja in 15 Sekunden da stehen, oder was?
Ja, vor allem wäre das auch das Erste, was ich provozieren würde, um wieder Zeit zu spielen. Aber auch meine Frage wiederum, was passiert, wenn nicht? Was ist denn? Gibt es da allen Gelb? Also, einfach nicht umsetzbar. Seh ich keine Zukunft.
Also, die ist eigentlich relativ klar gecuttet.
Ist einfach komplett gecuttet, ja. Und zu der Kapitänsregel ist ja eigentlich doch die Idee, oder? Dass der Kapitän mehr mit dem Schiedsrichter quatschen darf als die anderen. Ja. In der Theorie ganz gut. Fängt da schon problematisch an zu werden, wenn zum Beispiel der Kapitän Torhüter ist, soll der 60 Meter übers Feld rennen, um sich über einen Offensivfoul aufzuregen, was er schlechter gesehen hat als der Schiedsrichter. Also, das
er hat es ja besser gesehen.
Ja, er hat es besser gesehen, ja klar. Also wenn er unser Kapitän
ist. Er hat ja das Spiel vor sich.
Ja, genau, so ist es. Ja. Dann wäre das die erste Frage und die zweite, auch da nicht umsetzbar. Also wenn 4 Leute auf dich einrennen, rennen 4 Leute auf dich ein. Was willst du machen? Einen Gelb geben? So, also wir können systematisch damit anfangen und so weiter. Wäre ich sicherlich auch ein Freund davon, dass man irgendwie, nein, also ich meine, dass man einen Umgang damit findet, klare Grenzen zu setzen für die Interaktion zwischeneinander. Aber es wird ja zum Beispiel dann schon schwierig, ganz kurz, wo ein Dennis Aitken sehr, sehr streng auf einen einzelnen Spieler hinzurennt.
Ja, und es wird vor allem da...
Mag es wohl schon mal gegeben haben.
Und es wird vor allem da schwierig, wenn letztes Jahr, ich weiß gar nicht, welcher Schiedsrichter es war, aber die Meisterschaft maßgeblich dadurch entschieden wird, dass Dortmund einen klaren Elfmeter in Bochum nicht bekommt und der Schiedsrichter sich danach hinstellt und sagt, vielleicht, wenn die Dortmunder heftiger reklamiert hätten, hätten wir es uns nochmal angeguckt.
Ja, also deswegen
also,
auch.
Also so, na, weißt du?
Ja, vollkommen richtig.
Also das Ding ist, wenn du das machen willst, wenn du das haben willst, musst du den VAR wieder abschaffen. Weil durch den VAR wird mehr reklamiert, es wird mehr danach gefragt, ob er sich es nochmal anguckt. Es wird
mehr rumgespielt.
Ja.
Es wird einfach mehr rumgespielt. Also ich, niemals würdest du dich so lange auf dem Boden rollen, wenn jemand mit einem Stollen deinen Oberschenkel streift. Niemals. Ja. Also ich will ihm jetzt das nicht absprechen, dass es nicht wehtut, aber es ist nicht so. Nee. Aber er weiß halt, wie das Trefferbild aussieht. Alle wissen's. Und Andrasch weiß es auch.
Ja.
So, er ist dann auch erschüttert, aber und alle wissen's. Und eigentlich wissen auch alle, wie unfair es gerade ist.
Ja.
Das wird trotzdem gemacht. Genauso übrigens auch die Situation von Volland. Alle wissen, wie unfair es ist. So, der Gegner zwinkert dir ins Auge, weil er weiß, wie dumm es ist.
Ja.
Trotzdem fliegst du mit Gelb-Rot vom Platz. Und dann soll sich nur noch der Kapitän drüber aufregen. Weil die Entscheidung so scheiße ist.
Ja,
doch mal an die armen Spieler.
Und wenn sich nicht Volland drüber aufregt, der schon Gelb-Rot hat, dann regt sich Rani auf und kriegt wahrscheinlich auch Gelb für
Meckern. Ja, also es ist, ja, oder eine blaue Karte. Naja, es gibt, also ich sag dir ganz ehrlich, ich hab so meine Probleme damit.
Also am ehesten noch das mit dem Torhüter, oder?
Am ehesten das irgendwie noch mit dem Torhüter. Ansonsten, gute Besserung für Haberer hatten das du ansonsten noch Punkte.
Mm-mm.
Ich starte hier mal ganz fix den Folgennamen vor. Und zwar, ich finde es in der einzelnen Ansprache sogar ganz geil mit Belohn dich doch.
Ja.
Finde ich geil. Und als Headline-Kombi-Wette mit dem Gegner.
Ja.
Ja, und nehmen wir so.
Ja.
Und dann bleibt uns eigentlich nur noch, falls du nichts mehr hast.
Hast du noch was? Doch, wir haben noch was.
Ja. Ja.
Naja.
Also
eine Kleinigkeit.
Wir haben eine Kleinigkeit. Also erstmal bleibt natürlich, also der große Danke-Sagen-Block bleibt am Ende.
Ja, genau.
Und ansonsten, da halt wohl, also über...
Noch so ein bisschen Selbstlobpudelei.
Ich habe nur persönlich nur gehört, dass es also jetzt wo so einen Film gibt über Union.
Das
aber
hab ich auch
gehört. Ich weiß wenig darüber, ehrlicherweise. Deswegen sind wir da auch gespannt. Ne? Sind wir einfach gespannt. Sind wir gespannt, Alter? Und dann wollen wir mal kicken. Ne?
Ja.
Wollen wir mal ankicken einfach.
Ja,
ist ja wohl, also über die ganzen schönen Zeiten von Union, ne, die wir so alle durchlebt haben. Deswegen, das klingt doch erstmal total vielversprechend. Deswegen haben wir dann natürlich auch ein großes Interesse, das ganze Ding anzusehen.
Ja, über die ganzen schönen Zeiten, die wir auch mit dem Podcast
mit
euch durchlebt haben.
Ey, wir haben uns gegründet zu der Zeit, wo das quasi, also seitdem ging das nur bergauf.
Ja.
Und jetzt ist so eine...
Mit uns nur Europa eigentlich.
Ja, und jetzt haben wir halt wohl irgendwie, ja, also einfach so ein...
Ja, 3 Jahren muss man auch mal Pause machen.
du kannst nicht die ganze Zeit feiern.
Nee.
Das, also muss man ganz ehrlicherweise sagen.
Ja.
Ne? Da ist so ein natürlicher Riegel davor geschoben worden.
Ja.
Deswegen, ja, bleibt uns als letztes noch der große, große Danke-Block natürlich an all die Leute, die uns bei Steady unterstützen. Das ist, hilft uns extrem, das Ganze hier zu machen, dass wir uns jedes Mal wieder zusammensetzen können. Ansonsten, ein paar Leute haben schon gesehen, danke dafür auf jeden Fall. Wir haben neue Designs im Spreadshirt-Shop, so rum nämlich, findet ihr auch in unserem Link. Und ansonsten noch eine ganz klassische Ansage, einfach weil ich schon immer mal sage, drückt die Glocke. Drückt die Glocke bei eurem Streamingdienst. Ist mir neu egal. Drückt die Glocke. Also bei Taktik und Suff ist wichtig, bei uns. Ja. Ne? Einfach nur so.
Alle
ne?
anderen deaktivieren.
Ja, ist immer genau, alle anderen deaktivieren. Und ansonsten, ja, heißt es ganz dolles, großes Dankeschön für all den Support und die Unterstützung, dass wir es machen dürfen. Und dann sehen wir uns, hören wir uns wieder zu einer Folge mit 3 Punkten im Gepäck. Wir gewinnen nämlich glücklicherweise 3-1. Was sagst du?
3-1.
2-0. Na, dann lass uns doch darauf trinken.
Ja.
Und dann
nochmal so einen 12.
Ja. Ja.
Nochmal eben auf die 12.
Der war nochmal eh nur für 12. Finde ich gut. Ansonsten, ja, hier Bauer und Küch haben übrigens zu dem Whisky-Dings geschrieben, weil wir haben doch übers Mixen geredet.
Ja.
Genau das hatten sie nämlich auch geschrieben. Also der Whisky-Likör, abgekürzt im folgenden SCO. SCO lädt dank seiner guten Mixability zum Experimentieren ein. SCO ist die ideale Grundlage für Mixgetränke. Einfache Drinks stehen aktuell hoch im Kurs. Besonders beliebt ist der Mix mit Cola, Tonic oder Ginger Ale. Wir haben über all das sogar intuitiv geredet. Beste Grüße an Bauer und Kirch. Ja, stimmt. Oft vergessen.
Ja. Ne? Ist aber auch nicht so mein Getränk.
Ja, ist gewöhnungsbedürftig, ne? Ja. Ich glaube, wenn man es mag, mag man es richtig, ansonsten ist es nicht so geil.
Stößchen.
Oh, macht's gut nach Bann. Geil.